Ja, dann nochmal guten Morgen. Wir machen heute da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar hatten wir uns ja wir hatten uns zusammenhängende Speicherzuordnung angeguckt. Habe ich jetzt das richtige Ding an? Ja. Und was wir diesmal machen, ist die nicht zusammenhängende Variante, auch wenn hier im Titel nochmal zusammenhängende steht. Also es geht jetzt um nicht zusammenhängende Geschichten. Ja, bisher haben wir es ja so gehabt, dass wir gesagt haben, wenn wir Speicher reservieren für einen Prozess oder Plattenplatz, um eine Datei darauf anzulegen, dann machen wir alles zusammenhängend, alles am Stück. Das macht viele Dinge sehr einfach. Also zum Beispiel sequenzielles Lesen einer Datei ist sehr einfach, weil Sie fangen an, irgendwo auf der Platte zu lesen und lesen bis am Schluss, bis die Datei beendet ist. Und genauso sieht es natürlich auch im Hauptspeicher aus, dass es also recht komfortabel ist, das in der einfachen Form zu machen. Aber wir haben gesehen, dass wir damit an Grenzen stoßen, weil wir einfach Probleme haben, den Speicher irgendwie vernünftig aufzuteilen. Ja, sobald Sie also anfangen, mehrere Prozesse im Hauptspeicher zu halten oder viele Dateien auf der Platte, wenn es immer zusammenhängend sein soll, dann kriegen Sie mit der Zeit dieses Fragmentierungsproblem und kommen dann da nicht mehr weiter. Und deswegen geht es jetzt um die nicht zusammenhängenden Methoden. Und damit nähern wir uns dann auch dem an, was also aktuelle Betriebssysteme machen, weil es praktisch keine Lösungen gibt, die auf aktuellen Systemen laufen und die diese zusammenhängenden Methoden verwenden. Kurze Gliederung, naiver Ansatz, der so ganz simpel sein wird, aber nicht tauglich. Den werden wir dann leicht verbessern und dann über noch stärkere Verbesserungen zu den Methoden kommen, die heute wirklich benutzt werden. Heute werden wir also auch am Ende einen kurzen Blick auf den groben Aufbau von Unix-Dateisystemen werfen und das ist halt schon was Aktuelles. Okay, also im naiven Ansatz wäre die Idee, dass man zunächst mal hingeht und sagt, wir wollen nicht auf einzelnen Bytes arbeiten, sondern wir machen etwas, was wir auch vorher schon gemacht haben. Wir gucken uns kleinste sinnvolle Einheiten an. Ja, wenn wir bei Festplatten sind, dann nennen wir das Blöcke. Und wenn wir im Hauptspeicher sind, gibt es verschiedene Namen dafür. Wir können zum Beispiel Seiten dazu sagen. Das ist im Prinzip sowas wie ein Block im Hauptspeicher, also einfach ein zusammenhängender Teil, der relativ klein ist im Vergleich zur gesamten Speichergröße. Wenn wir beispielsweise das mit 1 Kilobyte als Größe betrachten, dann ist das ja nichts im Vergleich zu mehreren Gigabyte großen Festplatten oder einem Gigabyte RAM oder sowas. Ja, das sind also noch relativ kleine Portionen von Speicher oder Plattenplatz, aber etwas, was sinnvoll ist, als kleinste Einheit zu behandeln. Ja, das können wir eben in beiden Fällen machen, sowohl auf der Platte als auch im Speicher. Und wenn wir jetzt also sagen, das Ganze ist nicht mehr zusammenhängend, sondern kann irgendwie beliebig verteilt sein, na, der Speicher eines Prozesses, da kann hier ein Stück und da ein Stück sein, dann müssen wir irgendwie eine clevere Zuordnung entwickeln. Na, wir müssen also zum Beispiel für eine Datei eine Blockliste verwalten, wo irgendwie alle Blöcke drinstehen, die zu dieser Datei gehören. Na, wenn eine Datei jetzt aus 200 Blöcken besteht, dann muss halt irgendwo eine Liste sein und da stehen die Blocknummern drin. Na, wenn Sie die Festplatte aufgeteilt haben in Blöcke, dann haben Sie ja absolute Blockadressen. Na, wenn die Platte also 1 Gigabyte groß ist und Sie haben Blöcke der Größen 1 Kilobyte, dann haben Sie 1 M, also etwas mehr als 1 Million solche Blöcke. Die können Sie einfach durchnummerieren von 0 bis 1 M-1 und das müssten Sie dann in so eine Blockliste reinschreiben. Genauso, wenn Sie das mit dem Prozess im Hauptspeicher machen, da müssen Sie auch irgendwie die Verwaltung haben, dass Sie wissen, welche dieser Speicherbereiche, welche Speicherseiten gehören jetzt einem einzelnen Prozess. Dabei werden Sie in der Regel nicht davon ausgehen, dass Sie wirklich komplett zufällig gewürfelt diese einzelnen Seiten haben, sondern typischerweise wird es schon so sein, dass Sie ein paar aufeinanderfolgende haben, aber Sie wissen eben nicht, wie viele das sind. Ja, wir haben ja schon so Varianten gesehen, wo man gesagt hat, es fängt irgendwo an und hat eine bestimmte Länge. Ja, und dann nimmt man vielleicht nochmal so einen Abschnitt dazu und sowas in der Art könnten wir jetzt auch kriegen. Wenn wir das also machen, diese Zuordnung verwalten, dann laufen wir in ein erstes Problem rein, dass nämlich der Platz, der für diese Zuordnungstabelle nötig ist, dass der relativ groß ist. Ja, also unten ist auch nochmal diese Rechnung, die ich gerade eben gemacht habe, wo Sie 1 Million Seiten im Hauptspeicher haben oder 1 Million Blöcke auf der Platte. Und das muss ja irgendwie verwaltet werden und Sie müssen sich auch noch merken, welche Bereiche frei sind. Also da fallen eine recht große Menge an Verwaltungsinformationen an. Wenn man das Ganze jetzt konkret sich für Dateisysteme oder für die Speicherverwaltung im Hauptspeicher ansieht, sieht man noch ein paar zusätzliche Probleme. Ja, einige davon gibt es in beiden Bereichen und einige sind aber auch sehr speziell jetzt nur in einem Thema vorhanden. Gucken wir uns das zunächst im Dateisystem an. Ja, Größe der Zuordnungstabelle habe ich schon genannt, steht jetzt hier nur der Vollständigkeit halber nochmal ausgegraut drauf. Was Ihnen jetzt passiert, ist, dass Sie eine sehr starke Fragmentierung bekommen. Ja, das ist im System praktisch eingebaut, weil wenn Sie sagen, ich darf auf Ebene einzelner Blöcke eben Speicher oder Plattenplatz zuordnen, dann wird Ihnen natürlich genau das passieren. Wenn Sie irgendwo eine Datei verkleinert haben, beispielsweise auf der Platte, ja, sodass ein Block frei geworden ist, dann taucht er in der freien Liste auf und wenn jetzt eine andere Datei verlängert werden soll, dann kann es sein, dass dieser Block ausgewählt wird. Ja, und dann haben Sie einen einzelnen Block, der irgendwo separat auf der Platte liegt und der gehört jetzt zu einer Datei, deren Rest ganz woanders ist. Und wenn Sie das über Monate und Jahre mit so einem Dateisystem machen, kriegen Sie im schlimmsten Fall eben Dateien, die nur aus einzelnen, irgendwo auf der Platte verteilten Blöcken bestehen. Und wenn Sie jetzt versuchen, so eine Datei sequenziell zu lesen, komplett von vorne nach hinten, dann ist das natürlich nicht sehr, sehr effizient, weil Sie müssen jedes Mal, wenn Sie den nächsten Block lesen wollen, wenn wir jetzt annehmen, dass Sie alle Blocknummern schon kennen, ja, Sie haben irgendwo die Blockliste ausgelesen, haben die vielleicht im Speicher gehalten und wollen jetzt einfach die Blöcke der Reihe nach lesen, dann müssen Sie jedes Mal der Platte den Befehl geben, dass der Schreiblesekopf eben auf die richtige Spur wechselt, um den jeweiligen Block dann lesen zu können. Und vielleicht sind die so angeordnet, dass es besser wäre, die in einer anderen Reihenfolge zu lesen und sich die Inhalte zu merken. Ja, da ist also auch noch Platz für Optimierungen oder sowas, aber zunächst mal ist es so, dass wenn Sie einfach sequenziell versuchen, die Blöcke zu lesen, Sie immer große Wartephasen drin haben, weil Platten eben nur dann relativ schnell Daten übertragen können, wenn sie sequenziell auf der Platte lesen.
Ja? Wobei das ja, glaube ich, bei Scasion, aber Serial Utter halbwegs gemacht wird, also die Positionierung des Plattenkopfes wird eigentlich so vorbereitet, dass relativ wenig Verschiebungs...
Ja, also es gibt sowas wie Disk Scheduling. Ja? Wenn Sie also... wenn Sie jetzt irgendwie Ihre Platte haben und... Sie haben Bereiche, die Sie hier lesen wollen und Bereiche, die Sie da lesen wollen. Und Sie haben einen Prozess, einen ersten Prozess, der einmal hier was liest und dann da. Und dann haben Sie einen zweiten Prozess, der hier was liest und dann da. Und die stellen beide ihre Anfragen zeitgleich. Dann kann es sein, dass der Disk Scheduler das irgendwie auf die Reihe kriegt und erst für beide Prozesse diesen Teil hier ausliest, bevor er dann nach hier springt und diesen Teil ausliest. Aber im schlimmsten Fall hätten Sie dann sozusagen einen Prozess, der exklusiv die Maschine nutzt und der muss dann doch hin und her springen. Weil das Problem ist ja, wenn Sie jetzt an diesen verschiedenen Stellen was lesen wollen, Sie stellen die Anfragen ja in einer bestimmten Reihenfolge und Ihre Anfrage kehrt immer erst zurück, wenn das Ganze ausgeführt wurde. Ja, das heißt, der Disk Scheduler kann nicht wissen, was Ihre nächsten Blockanfragen sein werden. Und deswegen lässt sich das nicht immer beheben mit sowas. Ja, Disk Scheduling kann helfen, wenn Sie viele Prozesse haben, die gleichzeitig irgendwas lesen, ja, und diese geballte Menge an Anfragen irgendwie in eine vernünftige Reihenfolge zu bringen. Das geht und da können Sie Zeit sparen, aber die einzelnen Abfragen von einem Prozess, die können Sie nicht in eine vernünftige Reihenfolge bringen. Weil zu jedem Zeitpunkt kennt der Disk Scheduler eben nur die Anfragen, die schon bestehen und nicht die, die in der Zukunft noch kommen werden. Man kann natürlich dann noch andere Sachen machen, wenn Sie zum Beispiel Teile doch in vernünftiger Reihenfolge drinstehen haben, dann ist es auch möglich, schon im Voraus ein bisschen was mehr zu lesen. Ja, das passiert sowieso, wenn Sie sagen, ich will hier einen Block lesen, dann wird typischerweise von der Platte nicht nur dieser ein Block ausgelesen, sondern irgendeine größere Einheit. Und die wird auch direkt mit in den Speicher kopiert, weil es dieselbe Rechenzeit oder dieselbe I/O-Zeit kostet. Und wenn dann kurz danach eine Anfrage kommt, das ist so eine Art Caching, dann kann die auch direkt aus dem Speicher bedient werden. Aber trotzdem eben in dem einfachen Fall, ein Prozess liest an allen möglichen Stellen kreuz und quer von der Platte, ist das sehr schlecht, weil diese Seek-Zeiten ganz erheblich sind. Ja. Das ist ein Problem, was wir dann auf der nächsten Folie, wo es um Probleme bei der Speicherverwaltung geht, nicht sehen werden, ja, weil Speicher keine Zeit benötigt, um eine bestimmte Position anzusteuern. Ja, jeder Lesezugriff im Speicher braucht dieselbe Zeit. Was Sie natürlich haben, ist, dass Sie in beiden Fällen, also sowohl beim Dateisystem als auch im Speicher, immer einen Überblick über diese Blockliste haben müssen. Wenn die Blockliste zu groß ist, um sie in den Speicher zu kopieren, ja, weil Sie riesige Dateien irgendwie bearbeiten, dann kann es Ihnen auch passieren, dass wenn Sie eben sequenziell die Datei lesen, Sie immer wieder mal neu in die Blockliste reingucken müssen, weil Sie erst den ersten Teil bearbeitet haben und dann ist es schon wieder zu Ende, die Informationen, die Sie haben, und Sie müssen weitere Daten beschaffen. Okay, also diese Dateizugriffe, die können übel verlangsamt werden durch diese neuere Methode jetzt im Vergleich zur zusammenhängenden Speicherung. Was davon kaum betroffen ist, ist dieser zufällige Dateizugriff. Ja, wenn Sie also wahlfrei oder zufällig irgendwelche Positionen aus der Datei auslesen, dann ist das bei zusammenhängender Speicherung nicht besser. Ja, weil dann müssen Sie auch dort an alle möglichen Stellen innerhalb der Datei springen. Nur ist das eben nicht die typische Art und Weise, wie man Dateien bearbeitet. Ja. Ich glaube, wir haben schon über dieses Lokalitätsprinzip gesprochen. Haben wir darüber gesprochen? Lokalitätsprinzip? Es gibt so eine Idee, dass Sie bei Speicherzugriffen in der Regel innerhalb kurzer Zeit weitere Speicherzugriffe an derselben Stelle haben werden. Ja, und das gilt sowohl bei Hauptspeichernutzung als auch bei Zugriff auf Platten. Also die meisten Anwendungen verhalten sich so, dass sie immer örtlich irgendwie beschränkt sind für eine bestimmte Zeit. Ja, irgendwann verlassen sie den Bereich natürlich, aber zumindest eine gewisse Zeit lang bleiben sie in einem bestimmten Bereich. Und deswegen sehen also Sachen häufig so aus, wie was sequenziell ist. Ja, und vorhin schon angedeutet, die Verwaltung des freien Platzes wird jetzt natürlich auch komplizierter. Ja, wenn Sie diese zusammenhängenden Blöcke haben, dann müssen Sie natürlich sich nur merken, welche zusammenhängenden Blöcke sind benutzt. Es werden relativ wenige insgesamt sein, ja, jetzt im Vergleich zur Gesamtgröße Ihres Dateisystems oder Ihres Speichers. Aber wenn Sie eben mit einer Größenordnung von einem Kilobyte praktisch kleine Bereiche reservieren können, dann entstehen auch unheimlich viele Lücken. Und deswegen werden Sie also eine Menge Speicherplatz brauchen. Diese Bitmap würde dann natürlich auch auf Blockbasis, ja, oder Seitenbasis arbeiten. Okay, das wären also die ersten Probleme, die sich im Dateisystem stellen. Wenn wir uns jetzt dasselbe für Hauptspeicher angucken, gibt es einige Dinge, die auch dort vorhanden sind. Ja, die Fragmentierung funktioniert da natürlich oder entsteht da natürlich genauso. Das ist dasselbe in Grün. Was jetzt neu hinzukommt, sind verstärkte Probleme mit diesem Aspekt Codeverschiebung und Speicherschutz. Ja, da haben wir uns ja schon mit beschäftigt im Zusammenhang mit zusammenhängender Speicherung. Und es ist eben jetzt so, dass wenn Sie zum Beispiel diese Codeverschiebung betrachten, dann laden Sie ja nicht mehr ein Programm einfach an irgendeinen merkwürdigen Block irgendwo im Speicher und müssen alle Adressen verschieben, sondern Sie splitten das Programm auch noch in mehrere Teile und stecken die einzelnen Teile in verschiedene Seiten im Speicher und irgendwie muss Ihr Programm wissen, wie es von einer Seite zur anderen kommt. Ja, habe ich gleich auch noch eine Folie zu. Und der Speicherschutz, ja, das war der Gedanke, dass ein Prozess ja seinen eigenen Speicher hat und Sie nicht wollen, dass ein anderer Prozess da reinschreibt oder rausliest. Das haben Sie auch verstärkt, weil sie eben mehr verwalten müssen. Gibt es auch gleich noch mehr zu. Ja, freier Plattenplatz ist natürlich Unsinn, also freier Speicher soll das sein, das ist ein schöner Copy-Paste-Fehler. Aber das Prinzip ist eben dasselbe, ja, dieses Problem der großen Bitmap haben Sie da auch. Und etwas, was auch in der Regel nur im Speicher auftritt, ist die Frage, was tun Sie, wenn Sie Prozesse laufen lassen wollen, die größer sind als der Hauptspeicher? Ja, vielleicht nicht, weil Ihr Programmcode so groß ist, das ist eher selten das Problem, aber die könnten einfach speicherintensiv sein und sehr große Datenbereiche brauchen, die nicht in den Speicher reinpassen. In der Theorie haben Sie das Problem natürlich auch bei Festplatten, ja, die können auch voll sein, aber da haben Sie in der Regel dann keinen Ausweg. Ja, also wenn die Platte voll ist und Sie noch größere Dateien erzeugen wollen, dann geht das halt nicht. Dann müssen Sie eine größere Platte einbauen oder sowas. Und beim Hauptspeicher gibt es eben eine Alternative, die wir dann sehen werden, weil Sie da die Platte als Zweitmedium verwenden können und Sachen eben swappen, auslagern können. Gut, diese bisherigen Betrachtungen wollen wir uns an zwei Beispielen angucken. Einmal für den Fall Dateisysteme anhand des CPM-Dateisystems. Ja, das ist sehr alt, irgendwie 70er Jahre oder sowas und verwendet entsprechend recht einfache Mechanismen, ist aber ein erstes Beispiel für eine nicht zusammenhängende Speicherung. Und im anderen Fall bei der Speicherverwaltung habe ich kein konkretes Beispiel, da gucken wir uns was Fiktives an. Also zunächst mal CPM-Dateisystem. Dieses Bild haben Sie, glaube ich, schon mal gesehen, das habe ich auf einer anderen Folie schon mal gehabt. Jetzt ein bisschen mehr dazu, auch mit ein paar Berechnungen dabei. Wenn wir in die CPM-Zeit zurückgehen, hat man damals in der Regel keine Festplatten gehabt. Ja, CPM lief später auch in den letzten CPM-Versionen lief es auch mit Festplatten, aber die Blütezeit von CPM war zu einem Zeitpunkt, als gut ausgestattete Rechner zwei Floppy-Laufwerke hatten. Ja, also eins, von dem man das Betriebssystem starten konnte und permanent drin behalten konnte, vielleicht noch mit einer kleinen Anwendung drauf, und im zweiten Diskettenlaufwerk lagen dann ihre Daten. Ja, die Disketten waren auch noch nicht, was sie heute sind. Also heute speichert man ja 1,4 MB auf eine Diskette, wenn man überhaupt noch ein Diskettenlaufwerk hat. Damals hat man so knapp unter 180 Kilobyte auf eine Diskette packen können. Und das heißt natürlich auch, dass die maximale Dateigröße 180K war, wenn Sie genau eine Datei da drauf geschrieben haben. Was man berücksichtigen muss, wenn man guckt, wie viele Blöcke schreibe ich zum Beispiel in eine Blockliste rein oder sowas. Da brauchen Sie nicht Platz reservieren für Megabyte oder Gigabyte große Dateien, weil Sie die ja eh nicht erzeugen können. Es gab sowas wie eine FAT, eine File Allocation Table. Für jede Datei auf dem Dateisystem gab es da einen Eintrag, Größe 32 Byte. Diesen vorderen Teil, das haben wir alles schon mal besprochen, also dass da Dateiname und Erweiterung und so weiter drin steht. Und nichts gesagt hatte ich beim letzten Mal, als dieses Bild da war, über den hinteren Bereich, 16 Bytes, die sogenannte Disk Map. Ja, die Disk Map ist praktisch die Blockliste. Und CPM arbeitete mit einer Blockgröße von 1 Kilobyte. Ja, das hat sich später auch geändert. Es gab auch eine CPM-Version, die Blöcke der Größe 128 Byte benutzt hat. Aber die Version, auf die ich mich jetzt beziehe, die hat mit 1 Kilobyte großen Blöcken gearbeitet. Ja, das heißt also, wenn Sie in die Diskmap praktisch die Adressen von 16 Datenblöcken reinschreiben konnten, dann kamen Sie auf 16 Kilobyte Speichergröße oder Dateigröße als Maximalgröße, wenn Sie alle voll ausgereizt haben. Jetzt hat man natürlich schnell gesehen, dass Dateien entstanden sind, die größer als 16K waren. Also schon das CPM-Betriebssystem selbst als Kernel-Datei ist größer als 16 Kilobyte. Und deswegen musste man irgendwie eine Alternative dazu haben, zu diesen kleinen Dateien. Und der Ansatz war dann ganz billig. Man packt einfach zusätzliche Einträge ins Inhaltsverzeichnis. Also CPM geht dann hin und legt einen weiteren Eintrag mit demselben Dateinamen, dieselben Metadaten praktisch an und schreibt dann die zusätzlichen Datenblöcke dort in diese Diskmap. Und das konnten sie bei CPM insgesamt 16 Mal machen. Also sie konnten für jede Datei 16 Einträge im Inhaltsverzeichnis anlegen und kamen damit auf eine theoretische Maximalgröße von 256K, die sie bei Standarddisketten gar nicht ausgereizt haben. Ja, also auf einer Standarddiskette haben sie nie diese 16 FAT-Einträge gehabt, sondern, weiß ich jetzt nicht, 11, 12 oder sowas, um auf die 180K zu kommen. Das war im Prinzip für diese kleinen Datenträger völlig in Ordnung. Ja, wenn Sie sich angucken, was Sie potenziell an Platz verschenken, haben Sie zunächst mal immer dieses letzter Block-Problem. Ja, eine Datei besteht aus einer bestimmten Anzahl an Blöcken und der letzte Block ist vielleicht nicht komplett genutzt. Ja, wenn man das jetzt mittelt, findet man raus, dass man genau einen halben Block pro Datei verschenkt. Das wäre also eine interne Fragmentierung des Dateisystems, ja, weil innerhalb eines zugewiesenen Blocks, der letzte Block gehört der Datei ganz, innerhalb dieses zugewiesenen Blocks haben Sie Leerraum, der nicht genutzt wird. Das ist also kein Beispiel für externe, sondern für interne Fragmentierung. Das ist relativ klein und auch die Verschwendung innerhalb der FAT, also dieser Dateizuordnungstabelle, ist auch relativ gering. Wenn Sie Dateien haben, die bis zu 16 Datenblöcken verwenden, brauchen Sie ja nur einen einzigen FAT-Eintrag. Ja, und wenn es dann mehr wird, dann müssen Sie halt einen weiteren anlegen, aber das ist alles sehr überschaubar. 32 Byte ist ja nichts, auch schon im Vergleich zu einer 180 Kilobyte Diskette. Also das ist ganz gut für so kleine Datenträger, aber es wird dann hässlich, wenn man versucht, das auf viel größere Systeme zu erweitern. Na, wenn Sie also sagen, ich habe jetzt irgendwie schon mal eine 20 Gigabyte Platte, auch noch nicht State of the Art, aber schon was größer und Sie wollten da irgendwie ein CPM-System draufschreiben, dann haben Sie sicher auch die Erwartung, dass Dateien größer als 256 Kilobyte werden können. Also zum Beispiel mal bis zu einem Gigabyte können Sie immer noch keine ISO-Images von DVDs drauf speichern, aber wenigstens ein bisschen mehr. Eine CD passt dann schon drauf. Und da muss man gucken, was passiert, wenn man das versucht. Ja, zum einen ist es erstmal so, dass grundsätzlich diese FAT-Einträge wohl länger werden müssen, denn die Anzahl der möglichen Blockadressen, die es gibt, die wird jetzt größer und das bedeutet, dass die Darstellung einer einzelnen Blocknummer auch größer wird. Ja, in dem einfachen Modell haben Sie praktisch ein Byte für eine Blocknummer verwendet. Ja, das heißt, es konnte 256 verschiedene Blocknummern geben. Und damit kommen Sie natürlich jetzt nicht mehr weiter, weil bei 20 Gigabyte doch etwas mehr als 256 Blöcke auf so eine Platte passen. Ja, das heißt also, damit wird schon mal die Größe einer einzelnen Blocknummer wird also wachsen und das wird schon mal den Eintrag in der FAT vergrößern. Ja, wenn der jetzt vielleicht 4 Byte lang ist oder so, dann würden aus diesen 16 Byte schon 64 Byte. Also die Gesamtlänge würde damit schon auf 64 plus 16 ist 80, auf 80 Byte für einen Eintrag hochgehen, wenn Sie annehmen, dass Sie es schaffen, das in 4 Byte zu kodieren. Das ist die erste Geschichte, die passiert. Wenn Sie jetzt bei der Blockgröße von 1 Kilobyte bleiben würden und auch ansonsten nichts ändern, nur für diese größeren Einträge in der FAT praktisch sorgen, dann ändert sich leider nichts an der maximalen Dateigröße. Ja, die bleibt wie gehabt, weil Sie immer noch dieses System haben, dass Sie praktisch 16 Einträge in der FAT anlegen können und damit eben 256 Kilobyte adressieren können. Also irgendwas müsste man jetzt verändern an den Parametern. Und was können Sie machen? Also das eine wäre, dass Sie sagen, ich mache mehr Extents. Diese Extents, das waren diese zusätzlichen Einträge in der FAT für eine und dieselbe Datei, die einfach länger geworden ist. Wenn Sie jetzt gucken, mit einem solchen FAT-Eintrag können Sie ja bis zu 256K ansprechen und 1 Gigabyte soll die Datei maximal groß sein, dann kommen Sie auf 65.000 FAT-Einträge für eine einzige Datei. Und ich glaube, da habe ich auch noch einen Rechenfehler drin, weil das eigentlich hier 16k sein müssten. Die 256 sind ja schon die 16 Einträge. Ja. Das heißt also, es sind nicht 64k Fett-Einträge, sondern nochmal mit 16 multipliziert. Also das würde sehr unübersichtlich, wenn Sie versuchen würden, so eine Datei auszulesen, müssten Sie ständig in der Fett nach weiteren dieser Einträge suchen. Und dann käme auch noch das Problem hinzu, wenn Sie ganz viele davon haben, die müssen ja auch in der richtigen Reihenfolge in der FAT stehen. Na, dann kriegen Sie in der FAT ein Dateizuordnungsproblem sozusagen, ein Speicherzuordnungsproblem, weil Sie das im Prinzip ähnlich wie Dateien dann organisieren müssten. Also das wird es wahrscheinlich nicht sein. Anderer Weg wäre zu sagen, Sie erhöhen die Blockgröße. Na, wenn Sie jetzt ausrechnen, wie groß ein Block sein muss, damit Sie dieses Ziel von 1 Gigabyte großen Dateien erreichen, dann kommen Sie darauf, dass ein Block 4 Megabyte groß sein muss. Ja, das würde dann funktionieren, aber dann haben Sie halt riesige Blöcke und auch eine Datei, die nur 3 Bytes enthält, belegt dann 4 Megabyte, weil das dann eben Ihre aktuelle Blockgröße ist. Das ist also ein Weg, den Sie auch nicht gehen können. Sie können auch beide Ideen kombinieren. Also Sie können sowohl mehr Extents zulassen als auch die Blockgröße erhöhen. Dann arbeiten Sie sich von zwei Seiten an die Lösung heran. Wird aber auch nicht wirklich befriedigend sein. Eine andere Möglichkeit ist, neben der eh schon gewachsenen Größe eines FAT-Eintrags, ja, die ist ja schon größer geworden durch die längeren Blocknummern, können Sie einfach sagen, ich hau da noch viel mehr von diesen Blockadressen rein. Ja, wenn Sie beispielsweise sagen, so ein FAT-Eintrag, der darf 1 Kilobyte groß sein statt bisher 32 Byte, dann kriegen Sie natürlich eine ganz lange Liste von Blockadressen, die Sie da reinschreiben können und nähern sich damit auch wieder dem Ziel, etwas größere Dateien zu kriegen. Aber wenn das jetzt der einzige Punkt wäre, an dem Sie drehen, dann würden Sie feststellen, okay, der FAT-Eintrag wächst ins Unermessliche. Ja, so ein FAT-Eintrag der Größe 1 Megabyte oder so, der wäre dann schon wieder nicht in Ordnung. Wenn Sie nämlich sehr große FAT-Einträge erzeugen, dann haben Sie ein neues Problem. Von der Logik her sind so FAT-Einträge immer gleichartig aufgebaut. Ja, das ist eine definierte Datenstruktur, wo Sie wissen, wie groß die ist, damit Sie direkt an eine bestimmte Stelle springen können, um den 25. FAT-Eintrag zu lesen. Das heißt, wenn Sie die jetzt vergrößern, vergrößern Sie alle, nicht nur die von großen Dateien, sondern auch die von kleinen Dateien. Und vom Prinzip ist es genauso wie bei den Datenblöcken, die am Ende überbleiben. Ja, im Schnitt wird wohl mindestens die Hälfte der FAT dann ungenutzt sein. Ja, weil Sie vielleicht ein paar sehr große Dateien haben, die das Ganze schön ausreizen, aber auch viele kleine Dateien, die das kaum nutzen. Also haben Sie dann eine recht große Verschwendung von Plattenplatz in dieser FAT. Deswegen macht man auch das nicht. Und letzten Endes kann man CPM einfach nicht vernünftig hochskalieren. Wenn man sich nicht ganz neue Methoden ausdenkt, dann sind diese einfachen Dateisysteme, die für ja, sehr kleine Datenträger gut sind, die sind nicht zu gebrauchen für größere Datenträger. Was nicht heißen muss, dass man sowas gar nicht benutzt. Ja, also diese alten MS-DOS-Dateisysteme zum Beispiel, die ja heute noch auf USB-Sticks irgendwie ständig benutzt werden, die sind jetzt auch nicht sehr viel besser. Ja, also dieses normale VFAT oder FAT-Dateisystem von MS-DOS ist zwar schon ein bisschen besser als das CPM-Dateisystem, aber es ist jetzt nicht so die Krone der Dateisystemtheorie. Aber es ist halt etabliert und es funktioniert und deswegen wird es weiter genutzt. Aber mit dem CPM-Dateisystem könnten Sie sowas eben nicht machen. Ja. Wenn Sie aber irgendwie noch mit Disketten arbeiten, dann könnten Sie theoretisch auch so ein Dateisystem noch benutzen. Das von CPM ist jetzt aus anderen Gründen auch uninteressant, weil es zum Beispiel keine Verzeichnisstrukturen kennt und alle Dateien ins Hauptverzeichnis praktisch schreibt. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Aber davon abgesehen ließe es sich theoretisch noch benutzen. Okay, das war das Dateisystembeispiel. Und dann gucken wir uns ein Beispiel zum Thema Speicherverwaltung an. Also auch wieder mit dem Ansatz, dass wir sagen, wir geben diesen Zwang der zusammenhängenden Speicherung auf Und hier, damit wir jetzt nicht mit echten Kilobyte-Zahlen rechnen müssen, habe ich mal etwas mit einer Tausender-Basis gemacht. Also wenn Sie annehmen, dass Sie einen RAM der Größe 100.000 haben und eine Seitengröße von 1.000 im Hauptspeicher, kriegen Sie also 1.000 Speicherseiten raus. Und die absoluten Adressen innerhalb so einer Seite, die laufen dann immer von irgendwas 0 bis irgendwas 999. Ja, ich habe es mal für die erste und die letzte Seite angegeben. Tatsächlich macht man sowas natürlich immer mit irgendwelchen Zweierpotenzen, aber um es hier optisch etwas besser darzustellen, habe ich was im normalen Zehnersystem genommen. Wenn Sie jetzt annehmen, dass ein Großteil der Speicherseiten schon vergeben ist und Sie starten einen neuen Prozess und der benötigt 3.500 Byte, dann würden Sie ja sehen, dass er, das sind also ungefähr 3.500 Seiten, die er brauchen wird, und er kriegt jetzt vielleicht zufällig diese Speicherseiten 9, 12 und noch zwei weitere zugeteilt. Und das bedeutet, dass er bestimmte physikalische Adressen im Hauptspeicher nutzen kann. Die gehören ihm jetzt exklusiv. Das sind die, die ich hier unten angegeben habe. Ja, die fangen immer mit der Seitennummer praktisch an und gehen dann über diesen ganzen Bereich hinten von 000 bis 999. Das ist dann soweit noch relativ klar. Also das Problem der Zuteilung ist eigentlich noch keins. Aber wie sollen jetzt in diesem auseinandergezogenen Speicherprogramme vernünftig laufen? Ja. Wenn Sie jetzt annehmen, dass der eigentliche Programmcode, also der Codeblock, der die Befehle enthält, dass der 1500 Byte lang ist, ja, dann würden Sie ja sehen, okay, das passt nicht in eine von diesen Seiten rein, es muss also aufgeteilt werden, die ersten 1000 Byte landen in der ersten Seite und die nächsten 500 Byte in der nächsten, und dahinter fängt dann schon der Datenbereich an, der dann nach weiteren 500 Byte auch wieder unterbrochen wird und irgendwo anders fortgeführt wird. Ja. Und wenn Sie jetzt überlegen, wie arbeiten CPUs, na, wenn also Instruktionen ausgeführt werden, dann haben Sie ja irgendwo Ihren Program-Counter, der sagt Ihnen die aktuelle Speicheradresse, wo der aktuelle Befehl steht. Ja, dann holt die CPU aus dem Speicher die Instruktion raus, führt sie aus und erhöht dann automatisch den Program-Counter. Abhängig davon, ob das ein Kommando mit Argumenten, also mit zusätzlichen Parametern noch war, wird der Program-Counter vielleicht nur um 1 oder um 2, 3, 4 oder sowas erhöht. Und dann haben Sie die nächste Adresse. Und wenn der jetzt vom Prinzip einen Befehl an der letzten Position in der ersten Seite ausführt, ja, also diese 999, das wäre, wenn wir das nochmal anschauen, weil er die erste Seite als 009 hat, wäre das praktisch diese Adresse, ja, also 9999, dann würde der Prozessor ja hingehen und einfach den Program-Counter erhöhen, der würde dann auf 10.000 stehen. Und da würde er den nächsten Befehl suchen. Ja, aber 10.000 ist nicht in der Seite, die dem Prozess gehört, sondern vielleicht in einer unbenutzten oder einem anderen Prozess gehörenden Seite. Das heißt, Sie können, wenn Sie sowas machen, da nicht einfach den Standardmechanismus der CPU verwenden, wie automatisch der Program-Counter weitergezählt wird, sondern Sie müssen da irgendwas anderes tun. Ja, letzten Endes müssten Sie hingehen, wenn Sie wissen, dass das Programm auf so einer kranken Plattform läuft, dann müssten Sie beim Kompilieren oder Assemblieren oder was auch immer Sie für einen Quellcode haben, müssten Sie praktisch alle 1000 Byte so einen Sprungbefehl einbauen. Ja, immer rechtzeitig am Ende der Seite müssten Sie aufpassen, dass das letzte Kommando noch genug Platz lässt, damit jetzt ein Sprungbefehl zum Anfang der nächsten Seite kommt. Ja, und dann, wir haben ja schon mal über diese Speicherverschiebungssachen gesprochen, dass man, wenn man sowas macht, am besten eine Liste verwaltet, also beim Kompilieren zum Beispiel, dass man zusätzlich eine Liste anlegt, wo diese ganzen Sprungadressen alle drinstehen, damit, wenn Sie das Programm dann laden, diese Adressen richtig eingesetzt werden können, richtig berechnet werden können, abhängig von der Stelle, wo Sie laufen. Und das könnten Sie dann natürlich genauso machen, weil Sie diese ganzen Seiten alle als separate Blöcke betrachten und dann immer vom Ende einer Seite einen Sprung zum Anfang der nächsten machen. Ja, und dann können Sie auch, wenn Sie die einzelnen 1000 Byte großen Blöcke praktisch in die verschiedenen Speicherseiten laden, könnten Sie überall diese Adressberechnungen durchführen, einmalig, und das anpassen, und dann würde es laufen. Ja, also man könnte das machen. Aber das ist eben nur eines von den Problemen. Genauso haben Sie das auch, wenn Sie beispielsweise ein längeres Array von Daten haben und Sie lassen eine sequenzielle Schleife darüber laufen und machen die Adressberechnung immer in so einer Form Größe des Array-Eintrags mal Indexnummer, ja, plus Startadresse oder sowas. Das funktioniert dann nicht, wenn Ihre Daten aus so einer Seite rauslaufen. Ja. Also wenn Sie eben hier einen Datenblock haben und dann weiter hinten nochmal einen Datenblock, ja, und da sitzen hier Ihre Array-Einträge drin und dort, wie kommen Sie dann von hier nach da? Ja, wenn Sie einfach nur sagen, das hier ist die Startadresse, ja, dann machen Sie S plus N mal L, also L ist die Länge von einem Block. Und an der Stelle, wo Sie dann hier drüber hinauskommen, würden Sie also in diesen Bereich rein gucken und es funktioniert nicht. Das heißt, Sie müssten auch noch beim Zugriff auf die Daten sich ständig Gedanken darüber machen, arbeite ich mit Blockgrenzen und muss ich eventuell immer wieder rausfinden, wo meine Daten eigentlich liegen. Ja. Das ist also schwierig. Was Sie jetzt tun könnten, um das zu vermeiden, wäre wieder dieser einfachste Ansatz, dass Sie sagen, okay, ich mache meine Seiten größer, ja, dann haben Sie das Problem nicht mehr. Da werden Sie wahrscheinlich den Code komplett in eine Seite kriegen, wenn Sie die Seite groß genug wählen, aber bei den Daten wissen Sie es nicht. Ja, wenn Sie irgendwie dynamisch mit Daten arbeiten und neuen Speicher anfordern oder sowas, dann kriegen Sie immer wieder mal eine neue Seite. Und dann funktionieren halt diese Indexberechnungen jetzt innerhalb von so einem Array funktionieren immer noch nicht. Also letzten Endes würden Sie dann mit diesem Verfahren größere Seiten wählen, darauf hinauslaufen, dass Sie maximal große Seiten, ja, die irgendwie ein Zehntel des Hauptspeichers ausmachen, benutzen. Und dann kriegen Sie natürlich mehr und mehr interne Fragmentierung, weil Sie diese riesigen Seiten wieder nicht ausnutzen können. Gut, das funktioniert also auch noch nicht so richtig gut. Beim Speicherschutz kommt nochmal ein zusätzliches Problem hinzu. Ja, wenn Sie zurückdenken zum zusammenhängenden Speicher, dann war es ja so, dass wir gesagt haben, okay, Sie können sich die Anfangsposition und die Länge von so einem Bereich merken und es gibt dann CPUs, wo Sie das in ein Register reinschreiben können und dann kann bei jedem Speicherzugriff die CPU praktisch selber einmal dieses Basisregister dazu addieren, ja, um die Positionierung im Hauptspeicher richtig hinzukriegen und auch gleichzeitig mit dem Längenregister vergleichen, ob Sie noch innerhalb Ihres zugeordneten Bereichs zugreifen oder schon drüber hinaus sind, durch einen Rechenfehler oder sowas oder absichtlich. Ja, also das funktionierte bei zusammenhängender Speicherzuordnung gut. Wenn Sie jetzt das aufgeben und sagen, ich habe hier und da ein paar Bereiche, dann, was wollen Sie dann machen? Ja, wenn Sie sagen, okay, es gibt vielleicht bis zu 16 solche Bereiche, dann könnten Sie sagen, meine CPU hat 16 Registersätze von Basis- und Längenregistern und die werden alle geprüft, ja, wenn Sie zugreifen. Anhand der Adresse wird irgendwie festgestellt, in welcher der Speicherseiten das liegen muss, dann wird das richtige Basisregister ausgewählt. Sowas in der Form, das könnte man versuchen. Aber typischerweise werden Sie gar nicht so eine maximale Anzahl von Seiten haben, sondern Sie werden beliebig viele solche Bereiche haben und Sie können nicht eine Hardware schaffen, die beliebig viele Register hat, um solche Eventualitäten drin zu haben. Letzten Endes würden Sie damit die CPU zwingen, intern eine Schleife laufen zu lassen, ja, die bei jedem Speicherzugriff in der Schleife durch die ganzen Register durchgeht und irgendwie versucht, mit diesen Sachen zu arbeiten. Also das funktioniert auch nicht. Und ja, das heißt, diese naiven Ansätze bringen uns sowohl im Dateisystem als auch bei der Speicherverwaltung nicht wirklich weiter. Im nächsten Schritt machen wir zunächst mal das weiter, was wir angefangen haben, aber mit leichten Verbesserungen. Im Dateisystemfall kann man jetzt Folgendes machen, wenn wir sagen, das Ziel ist, der FAT-Eintrag soll von der Größe her übersichtlich bleiben, aber wir wollen trotzdem große Dateien erzeugen können, ne? Also viele Datenblöcke irgendwie verwalten. dann können Sie natürlich sagen, ich nehme die Liste der Blöcke komplett aus dem FAT-Eintrag raus. Ich lege neue Verwaltungsstrukturen an, die nur dafür da sind, eben diese Datenblöcke zu enthalten. Und die können irgendwie dynamisch sein. Also da kann es mehr oder weniger von geben. Ja, und dafür nehmen Sie einfach einen Indexblock. Das ist ein neuer Datenblock, der jetzt aber keine Nutzdaten, also Inhalte der Datei enthält, sondern der praktisch nur Zeiger enthält. Ja, da stehen Blockadressen drin. Und aus der FAT heraus zeigen Sie jetzt nur noch auf diesen Indexblock. Dann kann die FAT sogar ein Stück kleiner werden, weil jeder FAT-Eintrag jetzt nur noch eine einzige Blockadresse, nämlich die für den Indexblock, enthält. Und im Indexblock haben Sie dann eben Ihre Blockadressen. Da passt natürlich auch in einen Block nur eine bestimmte Anzahl von diesen Blockadressen rein. Das hängt wieder davon ab, wie viele Blöcke es insgesamt auf dem Datenträger gibt. Ja, da kriegen Sie raus, dass Sie irgendwie 1, 2, 4, 8 Byte oder sowas benötigen werden. Kriegen wir später auch noch ein Rechenbeispiel zu, mit dem Sie dann maximale Dateigrößen für verschiedene Situationen ausrechnen können. Und dann könnten Sie beispielsweise sagen, wenn so ein Indexblock voll ist, dann benutzen Sie den letzten Eintrag als Zeiger zu einem weiteren Indexblock. Ja, und das können Sie ganz dynamisch machen. Sie fangen praktisch an, wenn Sie eine Datei erzeugen, den ersten Block schreiben, legen Sie einen FAT-Eintrag an, legen einen Indexblock an. Im Indexblock steht eine einzige Blockadresse, die auf den einzigen Datenblock zeigt. Ja, und wenn Sie jetzt die Datei vergrößern, dann nehmen Sie immer weitere Datenblöcke hinzu, schreiben die immer alle in den Indexblock rein. Irgendwann stoßen Sie da ans Ende. Und wenn das so weit ist, dann reservieren Sie in dem Moment erst einen zweiten Indexblock. Ja, und wenn Sie dann später Sachen auslesen wollen, dann müssen Sie halt in den Indexblock reingucken. Und wenn Sie jetzt den Enten-Datenblock haben wollen, dann suchen Sie den Enten-Eintrag im Indexblock. Wenn dieses N größer ist als die Anzahl der Einträge, die in so einen Block reinpassen, dann wissen Sie schon, dass Sie es nicht im ersten Indexblock finden werden. Ja, und dann entsteht sowas, dass Sie mehrere Blöcke lesen müssen. Ja, Sie fangen dann also an, lesen im ersten Indexblock die letzte Adresse. Ja, das ist der erste Indexblock. Der zeigt dann irgendwo auf dem zweiten Indexblock. Wenn das noch nicht der letzte ist, müssen Sie da auch wieder den letzten Wert rauslesen. Der ist auch wieder ein Zeiger auf einen weiteren Indexblock. So, und da finden Sie dann vielleicht die Adresse Ihres Datenblocks und können dann die Daten auslesen. Das heißt also, wenn Sie sehr große Dateien haben, wo Sie viele solche Indexblöcke anlegen, dann kann es sein, dass um jetzt relativ weit hinten in der Datei was zu lesen, Sie sehr viele Blöcke einlesen müssen. Ja? Weil diese Indexblöcke sind jetzt praktisch nur einfach verkettet und Sie können die nur von vorne nach hinten sequenziell lesen. Auch wieder mit den üblichen Problemen, dass diese Blöcke vielleicht irgendwo liegen und Sie dann wieder Seek-Zeiten dazwischen haben. Also dieses Verfahren funktioniert gut für Dateien, die nur einen einzigen Indexblock brauchen. Es funktioniert nicht so gut für Dateien, die sehr viele Indexblöcke benötigen. Aber selbst wenn Sie einen einzigen Indexblock nur haben, haben Sie trotzdem immer einen zusätzlichen Lesezyklus auf der Platte. Ja, in dem vorherigen, einfacheren Modell hatten Sie ja in dem FAT-Eintrag die Blockliste. Das heißt, wenn Sie im Dateiverzeichnis praktisch eine Datei gesucht haben, haben Sie mit dem gefundenen Eintrag auch direkt die Liste aller Datenblöcke gehabt und konnten in dem nächsten Schritt direkt den richtigen Datenblock lesen. Ja, also um einen Block zu lesen aus einer Datei, haben Sie zwei Lesevorgänge gehabt auf der Platte. Jetzt mit diesem veränderten Verfahren, mit dem zusätzlichen Indexblock, lesen Sie also mindestens drei Einträge, um etwas zu finden. Und vielleicht beliebig viele, wenn Ihre Datei beliebig groß ist und sehr viele Indexblöcke verwendet. Gut, eine andere Geschichte, die Sie dann versuchen können, ist diese neue Indexallokation oder über Indexblöcke funktionierende Speicherzuordnung zu kombinieren mit zusammenhängender Speicherzuordnung. Ja, Sie machen so ein Mischverfahren und versuchen nach Möglichkeit immer so viele zusammenhängende Blöcke, wie es geht, zu reservieren. Das können Sie beispielsweise in der Form machen, dass Sie so eine Art Vorab-Zuordnung durchführen. Wenn Sie eine neue Datei erzeugen und erstmal nur ein einziges Byte da reinschreiben, dann reservieren Sie nicht nur einen Block, sondern Sie reservieren direkt einen ganzen Haufen Blöcke, die alle in Folge stehen. Ja. Tragen die auch schon mal ein, aber vermerken die irgendwie als noch nicht benutzt, ja, für zukünftige Verwendung. Das würde Ihnen helfen, weil wenn Sie mehrere Prozesse haben, die parallel in Dateien reinschreiben, dann würden ja vielleicht immer aufeinanderfolgende Blöcke verschiedenen Dateien zugeordnet, immer im Wechsel. Ja, das wäre das Schlechteste, was Sie machen können, haben Sie eine totale Fragmentierung von zwei Dateien, die immer abwechselnd praktisch da an derselben Stelle liegen. Und wenn Sie im Voraus schon Blöcke zusätzlich zuordnen, dann gewinnen Sie damit etwas. Aber vom Prinzip läuft es darauf hinaus, dass Sie eigentlich mit einer theoretischen größeren Blockgröße arbeiten. Ja. Wenn Sie also sagen, ich nehme immer 16 Blöcke statt einem, dann ist das fast dasselbe, als ob Sie die Blockgröße versechzehnfachen, weil Sie auf einmal neue kleinste Einheit definiert haben. Der einzige Vorteil, der Ihnen dann noch bleibt, ist, wenn der Speicher knapp wird auf der Platte, dann können Sie natürlich diese vorab reservierten Blöcke wieder zurückfordern und sagen, die sind ja gar nicht benutzt von der Datei, die kann ich jetzt als Notfallszenario praktisch auch für andere Sachen verwenden. Jedenfalls, wenn Sie sich irgendwie bemühen, mehrere zusammenhängende Blöcke jeweils zu verwenden, dann wird die Speicherung etwas einfacher. Dann müssen Sie nicht mehr eine Blockliste führen, sondern Sie führen praktisch Bereichslisten, ja, wo Sie reinschreiben Nummer des ersten Blocks und Länge des jeweils reservierten Bereichs. Und für jedes solche zusammenhängende Stück gelten natürlich die Vorteile der zusammenhängenden Speicherzuordnung. Na, also wenn Sie innerhalb eines solchen zusammenhängenden Blocks dann wieder sequenziell lesen, dann geht das wieder schnell und erst wenn Sie einen solchen Bereich verlassen und in den nächsten kommen, hört es wieder auf. Also damit können Sie, gerade wenn Sie am Anfang noch ein relativ leeres Dateisystem haben, können Sie schon einiges gewinnen. Mit der Zeit, wenn Sie das Dateisystem vollschreiben, laufen Sie aber wieder in dieselben Probleme rein. Hier das Ganze auch nochmal als Bild. Ja, also hier haben Sie praktisch eine Datei, die aus mehreren zusammenhängenden Blöcken besteht. Hier ist einer, dann ist hier unten noch einer, ja, der aus vier Blöcken besteht und da oben ist nochmal ein einzelner Block. Und aus dem Indexblock heraus verweisen Sie jetzt nicht mehr individuell auf jeden einzelnen Block, sondern jeweils immer nur auf den Startblock und geben zusätzlich die Länge an. Das ist das, was Sie hier sehen, Startblock und Länge. Und damit können Sie natürlich, wenn das gut funktioniert, also wenn Sie es in der Regel schaffen, größere zusammenhängende Stücke zu kriegen, können Sie natürlich sehr viel Platz sparen. Ja? Reduziert Ihnen also die Datenmenge, die Sie in diesen Indexblock reinschreiben müssen und damit auch potenziell die Frage, ob Sie weitere Indexblöcke benötigen. Ja, das ist also schon eine Verbesserung. Eine Folie zeige ich Ihnen noch, bevor wir die Pause machen, weil die noch direkt dazugehört. Ein Beispiel-Dateisystem für diese Sachen habe ich jetzt nicht gefunden, aber wir können uns eins ausdenken und nennen es Index-CPM. Da würde ein FAT-Eintrag genauso aussehen wie bei CPM, also grundsätzlich derselbe Aufbau, auch diese 32 Byte hinten ist Platz für 16 Adressen. Aber diesmal stehen eben nicht die Blockadressen drin, wo die Daten liegen, sondern Sie schreiben da jetzt bis zu 16 Indexblöcke rein. Ja, jeder solche Indexblock hat jetzt Platz für 128 Blockadressen. Na, vorher haben in einen Block 128 Datenadressen reingepasst von der Theorie her. Und damit, wenn Sie das dann durchmultiplizieren, finden Sie raus, Sie können praktisch mit einem solchen Eintrag 2048 Blockadressen speichern, weil der Block 1 Kilobyte groß ist, kommen Sie also auf 2 Megabyte Dateigröße und haben dabei noch keine Extents verwendet, also diese zusätzlichen Einträge in der FAT. Wenn Sie das auch noch machen, also bis zu 16 Einträge für denselben Dateinamen haben, wie CPM es tut, dann kämen Sie schon auf 32 Megabyte Dateigröße und hätten also schon was gewonnen. Das Einzige, was Sie dann noch beachten müssen, ist, Bei 32 Megabyte sind wir jetzt also offensichtlich bei größeren Datenträgern und nicht mehr solchen mit 180 Kilobyte, ja, sondern mehrere Megabyte große Datenträger. Und dann haben wir wieder dieses Problem, dass die Blockadressen auch länger werden. Weil es jetzt mehr Blöcke gibt, brauchen sie mehr Bits, um einen einzelnen Block eindeutig zu identifizieren. Und dadurch werden die FAT-Einträge auch wieder größer. Das heißt, sie verlieren wieder etwas von den Möglichkeiten, größere Dateien zu erzeugen. Na, aber vom Prinzip könnten Sie mit diesem modifizierten Index-CPM-Dateisystem schon erheblich größere Dateien speichern. Okay, haben Sie dazu Fragen bisher? Ja, dann würde ich sagen, machen wir Pause bis 12 nach. Wir haben also jetzt leicht verbesserte Varianten bei Dateisystemen gesehen. Beim Speicher haben Sie auch die Möglichkeit, sowas zu machen, also dieses teilweise Zusammenhängende irgendwie umzusetzen. Da gibt es etwas, das man Segmentierung nennt. Ja, da werden also prinzipiell die Speicherbereiche eines Prozesses in mehrere Teile unterteilt, in Segmente. Und was man zum Beispiel da häufig macht, und das gibt es auch heute noch, aber im Zusammenhang mit noch anderen Methoden, ist, dass man beispielsweise Code und Daten trennt. Ja, das hat verschiedene Vorteile. Zum einen können Sie jetzt hingehen und sagen, also in diesem einfachen Fall jetzt, ich habe ein Code-Segment, das zusammenhängender Speicher ist, und ich habe ein Datensegment, was auch zusammenhängender Speicher ist, aber an verschiedenen Stellen. Ja, und ich muss dann nur berücksichtigen, wenn ich eben aus dem Code auf die Daten zugreife, dass ich halt wissen muss, wo meine Daten liegen, dass sie nicht unmittelbar hinter dem Code liegen, sondern woanders. Allgemein kriegen Sie noch den Vorteil rein, dass Sie möglicherweise spezielle Schutzmechanismen haben, dass zum Beispiel der Code nicht selbst modifizierend sein darf. Ja, das ist ja ein häufiges Problem, dass man sagt, es ist nicht gut, wenn der Code sich selber verändern kann, weil dann vielleicht unvorhergesehene Sachen passieren. Deswegen geht man eben oft hin und sagt, den Code packe ich in ein Codesegment und das markiere ich als nur lesbar. Ja, das heißt, Sie können da problemlos Ihre Programmausführung machen, indem Sie hin und her springen, aber Sie können nicht mehr direkt in Speicheradressen reinschreiben, wo der Code drin liegt. Schreiben können Sie dann nur noch in Ihrem Datensegment. Und wenn Sie etwas in der Form machen, dann haben Sie natürlich wieder so ein bisschen die Kombination der Vorteile aus zwei Welten. Zum einen sind Sie nicht mehr gezwungen, den gesamten Speicherbereich zusammenhängend zu haben, sondern nur noch individuellere, kleinere Blöcke. Ja, Sie können auch vielleicht hingehen, wenn die Architektur das unterstützt, dass Sie den Datenbereich nochmal unterteilen in mehrere Datensegmente. Wenn die irgendwie logisch zu gliedern sind in unterschiedliche Daten, dann können Sie die in verschiedene Segmente packen und haben im Prinzip mehr Möglichkeiten, die irgendwo im Speicher an freien Stellen unterzubringen. Ja, es ist immer leichter, einen kleinen zusammenhängenden Bereich zu finden als einen riesigen zusammenhängenden. Also das ist Ein erster Ansatz, wie Sie irgendwie da das Verfahren kombinieren können. Sie haben dann natürlich nicht mehr diese wirklich beliebige Speicherzuordnung wie im allgemeinen einfachen Modell, aber Sie kriegen so ein bisschen was aus beiden Welten. Dadurch, dass Sie dann für den Speicher eines Prozesses nur relativ wenige dieser Segmente verwalten müssen, die könnten Sie begrenzen, dass Sie sagen maximal 4 Segmente oder irgendwas, wächst Ihr Verwaltungsoverhead nur geringfügig. Ja, wo Sie bisher in dem zusammenhängenden Modell eine Startadresse und eine Länge irgendwie sich merken mussten, müssen Sie diese Informationen halt jetzt vervierfachen. Aber die Flexibilität wächst auch nur geringfügig. Ja, das ist also auch noch nicht die endgültige Lösung. Eine andere Frage, die wir bisher noch nicht, jedenfalls mit einer Antwort behandelt haben, mit einer brauchbaren, war, wie gehen Sie mit dem Problem um, dass der Hauptspeicher oft nicht reicht für die Aufgaben, die Sie ausführen wollen? In sehr alten Systemen, also so aus der CPM-Zeit zum Beispiel, das ist die richtige Zeitdimension, da hat man schon das Problem gehabt, dass das Hauptprogramm selber schon zu groß war, um den Speicher zu passen. Ja, also noch gar nicht von Daten geredet, sondern einfach nur das Hauptprogramm selber hat schon nicht reingepasst. Und damals hat man ein Konzept entwickelt, das sich Overlay-Programmierung genannt hat. Overlay wie überlagern. hieß, dass sie praktisch einen und denselben Adressbereich für verschiedene Teile ihres Programmes verwendet haben. Ja, die konnten natürlich nicht gleichzeitig an dieser Stelle stehen, sondern sie haben dann immer nur Teile da drin gehabt und die mussten sie dynamisch von der Platte oder Diskette oder was sie hatten nachladen. Und Programmierer mussten auch selber dafür sorgen, dass eben das Programm in diese Overlay-Teile aufgeteilt war. Beliebt war das zum Beispiel in Turbo Pascal, ja, so 85 bis 90 rum. Von der Idee haben sie dann Folgendes gemacht: Wenn sie ein Programm hatten, wo sie Prozeduren, große Unterblöcke praktisch definiert haben, dann haben sie das Schlüsselwort Overlay vorangestellt. Und das führte dazu, dass diese Prozedur in ein separates Binärcode-Modul ausgelagert wurde. Ja, es sind dann also mehrere Dateien entstanden, eine ausführbare Datei für das Hauptprogramm und für jede dieser Overlay-Prozeduren eine separate zusätzliche Datei. Können Sie sich so ähnlich vorstellen wie eine Library, die dynamisch hinzugeladen wird. Ja, und wenn Sie jetzt hingegangen sind und haben gesagt, ich will die erste Prozedur ausführen, dann haben Sie die eben von der Platte geladen und im Hauptspeicher in einen Bereich reingeschrieben, den Sie für diesen Overlay-Kram reserviert haben. Ja, der hat praktisch die als Größe das Maximum aller vorhandenen Overlay-Code-Teile. Ja, wenn Sie da ganz viele von diesen Overlay Prozeduren haben und es macht nur Sinn, wenn Sie mindestens zwei davon haben. Wenn Sie nur eine hätten, dann können Sie sich die Overlay-Geschichte sparen, weil Sie die nie austauschen werden. Aber sobald Sie zwei oder mehr haben, wissen Sie ja, beim Kompilieren entstehen diese Overlay-Code-Blöcke in verschiedenen Größen und dann müssen Sie halt im Speicher so viel Platz reservieren, dass der größte Overlay-Block da gerade reinpasst. Und wenn Sie jetzt mehrmals nacheinander dieselbe Prozedur aufrufen, dann passiert nichts. Dann haben Sie ja beim ersten Mal diesen benötigten Overlay-Teil geladen und können den einfach weiter benutzen. Und wenn Sie eine andere Prozedur aufrufen, die nicht drin ist, dann wird praktisch die alte Prozedur weggeschmissen aus dem Hauptspeicher und stattdessen wird der andere Overlay-Teil nachgeladen. Das ist eine primitive Art von Swapping. Ja, Sie schreiben zwar nicht wirklich irgendwas weg auf Platte, was beim normalen Swapping der Fall ist, aber Sie nutzen eben Teile des Hauptspeichers für unterschiedliche Dinge und laden die bei Bedarf von der Platte nach. Also das war eine einfache Lösung für dieses Problem, dass der Hauptspeicher für das Hauptprogramm nicht ausreicht. Aber so Dinge wie dynamische wachsende Datenmengen können Sie damit nicht lösen, ja, weil dieses System nicht vorsieht, dass irgendwelche Bereiche aus dem Hauptspeicher auf Platte geschrieben werden. Wenn Sie also mit so einem Programm immer größer werdende Datenmengen haben, dann haben Sie nur einen begrenzten Bereich für Ihre Daten und stoßen da einfach an eine Grenze und dann ist es vorbei. Ja, für diese ganzen Speicherprobleme, also zum Beispiel diese Komplexität, wenn Sie den Speicher nicht zusammenhängend zuteilen wollen, damit verbunden diese Speicherschutz-Code-Verschiebungsgeschichten und auch die Begrenztheit des Hauptspeichers, das können Sie alles lösen mit etwas, das virtueller Speicher heißt. Na, die Idee von virtuellem Speicher ganz grob ist, dass Sie diese direkte Zuordnung von Hauptspeicher zu einem Prozess aufgeben, dieses Konzept. Dass Sie noch ein Zwischenstück einführen, das Sie virtuellen Speicher nennen und Sie ordnen dann einem Prozess einen sehr großen virtuellen Speicher zu, der über eine Funktion, ja, über ein Mapping abgebildet wird auf den tatsächlichen Speicher. Das werden wir später sehen, wenn wir dieses Paging uns angucken. Ja, das zählt zu den fortschrittlichen aktuellen Methoden, die heute auch wirklich benutzt werden. Und wie gesagt, das kommt dann später. Und das ist auch die einzige wirklich vernünftige Lösung, um diese ganzen Probleme zu lösen. Also diese leicht fortschrittlichen Methoden, die ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, die helfen nur begrenzt. Ja, die hat es gegeben, da hat man mit gearbeitet, aber es hat sich als nicht ausreichend herausgestellt für moderne Anforderungen. Ja, damit wechseln wir dann zu Sachen, die heute wirklich benutzt werden, also was man in aktuellen Systemen macht. Und da möchte ich auch wieder mit dem Dateisystembereich anfangen. Der ist der übersichtlichere. Wir hatten ja als ersten Hilfsansatz diese Idee der Indexblöcke gesehen, ja, dass wir also nicht mehr die Blockadressen direkt in den FAT-Eintrag reinschreiben, sondern einen zusätzlichen Indexblock verwenden, den Sie ansteuern, und darin stehen dann die Datenblockadressen. Und jetzt machen wir das Ganze mehrstufig. Ja. Also wir verwenden jetzt Indexblöcke, die selbst wieder nur Zeiger auf Indexblöcke enthalten, welche vielleicht wieder auf Indexblöcke zeigen. Das können Sie vom Prinzip mit beliebig vielen Stufen machen. Und irgendwann hört dieses Stufensystem auf und im letzten Indexblock, den Sie so auf mehreren, mit mehreren Lesevorgängen erreichen, steht dann irgendwann wirklich die Adresse eines Datenblocks, sodass Sie an Ihre Daten rankommen. Ja, und das sieht dann so aus. Ja, wenn Sie Ihren FAT-Eintrag haben, im einfachsten Fall haben Sie da einen einzigen Adresszeiger eben zu einem Indexblock drin. Ja, der zeigt jetzt mit all seinen Einträgen auf zahlreiche weitere Indexblöcke auf der zweiten Stufe. Ja, was Sie hier in der Grafik nicht sehen, ist, dass sich das wie ein sehr großer Baum aufspannt. Ja, wenn Sie annehmen, dass hier jetzt vielleicht nur vier Zeiger auf weitere Blöcke drinstehen würden, dann hätten Sie diesen Indexblock auf zweiter Stufe praktisch viermal. Ja. Und noch eine Stufe weiter hätten Sie das Ganze 16-fach. Und aus diesen 16 Indexblöcken heraus würden Sie dann auf 64 Datenblöcke zeigen, wenn es jetzt immer nur vier Zeiger enthält. Tatsächlich stehen natürlich viel mehr Blockadressen drin, sodass Sie da relativ große Mengen an Blöcken adressieren können. Ja, was kriegen Sie dann für eine maximale Dateigröße? Also wenn Sie annehmen, dass n die Zahl der Blockadressen ist, die in so einen Block, Indexblock reinpasst, dann ist relativ klar, wenn Sie ein Dreistufenmodell verwenden, dann können Sie n hoch 3 Datenblöcke ansprechen darüber. Ja, und wenn dann noch die Blockgröße b ist, dann ist praktisch n hoch 3 mal b, ist dann die maximale Dateigröße, die Sie in diesem einfachen Modell erreichen können. Was jetzt unschön dabei ist, ist, dass sich die Anzahl Ihrer Lesezugriffe ständig erhöht. Ja, wenn Sie also eine kleine Datei haben, die nur einen einzigen Datenblock enthält, dann haben Sie trotzdem diesen ganzen Weg hier, müssen sich also durch drei Indexblöcke und auch vorher auch den FAT-Block durcharbeiten, um dann ganz am Schluss die Nummer des Datenblocks zu kriegen und das auszulesen. Passiert bei großen Dateien natürlich auch, ist aber eher hinnehmbar. Wenn Sie wissen, dass Sie riesige Dateien haben, dann ist klar, dass Sie irgendwie recht aufwendig Zeit verwenden müssen, um an die Blockadressen ranzukommen. Aber bei kleinen Dateien würden Sie das eher als störend empfinden. Und deswegen sagt man also, es wäre schon gut, für kleine oder mittlere Dateien die Zahl der Blockzugriffe begrenzt zu halten. Ja, dass Sie nicht immer diesen ganzen Weg gehen müssen. Und was Sie dazu machen, ist, dass Sie nicht ein starres Dreistufenmodell zum Beispiel verwenden, sondern dass Sie sagen, wenn ich dreifach indirekt adressieren kann in dieser Form, ja, also über drei Indexblöcke laufen kann, dann will ich auch die Möglichkeit haben, einzelne Datenblöcke über nur einen Indexblock oder vielleicht ganz ohne Indexblock anzusprechen. Ja, das heißt, in Ihren FAT-Eintrag würden Sie jetzt sowas machen. Sie würden hier Platz haben für einen direkten Block. Ja, also im FAT-Eintrag würde eine Datenblockadresse drinstehen, in diesem Fall vom ersten Datenblock. Dann könnten Sie, wenn praktisch Ihre Datei nur aus einem einzigen Block besteht, diesen Block sofort finden, indem Sie den FAT-Eintrag lesen. Wenn Sie mehr als einen Block haben, dann würden Sie hier reinschauen. Da steht die Adresse eines einfachen Indirektionsblocks drin, ja, das wäre dieser hier, und alle Zeiger hier drin zeigen auf Datenblöcke, ja, das wäre das einstufige Modell. Damit kriegen Sie natürlich nur n Datenblöcke, ja, wenn n wieder die Zahl der Blockadressen in einem Indexblock ist. Und damit haben Sie praktisch 1 plus n, ja, also diesen einen Datenblock, den Sie direkt ansprechen können, plus die n Datenblöcke, die Sie aus diesem einstufigen Verfahren kriegen. Dann machen Sie dasselbe nochmal für zweifache Indirektion. Damit kriegen Sie n² Datenblöcke und dann nochmal, ich habe das noch auf einer Extrafolie komplett, aber da man es glaube ich nicht lesen kann, habe ich Ihnen den Ausschnitt größer gemacht. Also dann sehen Sie unten nochmal das Verfahren mit den 3 Stufen. Ja, das war das, wenn Sie nur den unteren Bereich angucken plus den Fetteintrag, ist das das erste Bild, was wir zum mehrstufigen hatten. Und Sie haben eben jetzt zusätzlich die Möglichkeit, auch noch 2-stufig, 1-stufig und ganz ohne Stufen Blöcke zu verwalten. Und das hat eben den enormen Vorteil, dass wenn Sie kleine oder mittelgroße Dateien haben, dass Sie nicht immer durch dieses 3-stufige sich durcharbeiten müssen. Und was natürlich auch noch zu beachten ist, wenn ich Ihnen sage, dass Sie hier n solche Indexblöcke 2. Stufe haben oder hier n² solche Indexblöcke 3. Stufe, dann müssen die nicht alle vorhanden sein. Ja, die werden nur angelegt, wenn Sie auch wirklich so viele Datenblöcke haben. Also wenn Sie etwa anfangen, einen ersten Block erzeugen, dann wird zunächst mal nur ein Datenblock erzeugt und dessen Adresse hier eingetragen. Wenn Sie jetzt einen zweiten Block erzeugen, dann muss ein Indirektionsblock angelegt werden und der zeigt auf einen Datenblock. Ja, das funktioniert dann n-mal, also die ersten n plus 1 Einträge können Sie damit verarbeiten. Wenn Sie jetzt in die nächste Stufe kommen, wo es 2-stufig wird, wo ich gesagt habe, hiervon kriegen Sie bis zu n solcher Blöcke, dann wird am Anfang natürlich werden nur diese beiden Blöcke angelegt. Ja, und in diesem Block ist praktisch nur ein einziger Zeiger drin. Der zeigt auf diesen Indexblock und alle anderen Zeiger sind leer, weil es ja einfach noch keinen Bedarf für weitere gibt. Also diese Verfahren sind sehr schön, weil alles an Metadaten oder Verwaltungsinformationen praktisch erst on demand erzeugt wird. Erst wenn Sie wirklich diesen Platz brauchen, um weitere Datenblockadressen irgendwo reinzuschreiben, erst dann werden nach Bedarf zusätzliche Indexblöcke geschrieben. Und damit halten Sie halt möglichst viel Platz auf der Platte noch frei. Wenn Sie jetzt so ein Dateisystem erzeugen, dann sind natürlich prinzipiell verschiedene Blockgrößen denkbar. Und es ist ganz interessant, wie sich bei mehrfacher Indirektion die Größe eines Blocks auf die maximal mögliche Dateigröße auswirkt. Ja, nehmen wir mal an, dass Sie 1024 Byte große Blöcke haben, also Kilobyte, und Sie damit irgendwie bei dreifacher Indirektion auf eine maximale Dateigröße von 16 Gigabyte kommen. Ja, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Diese 16 Gigabyte können Sie auch ausrechnen, die würden sich aber ergeben aus der Größe des Dateisystems insgesamt. Weil die Größe des Dateisystems legt fest, wie viele Blöcke in das Dateisystem insgesamt reinpassen. Dadurch kriegen Sie eine Länge der Blockadresse. Ja, daraus können Sie, das sehen wir vielleicht heute auch noch, daraus können Sie berechnen, wie viele Blöcke in einen Datenblock, also wie viele Blockadressen in einen Block reinpassen. Ja, und dann wissen Sie, was Sie bei mehrfacher Indirektion für Dateigrößen kriegen. Wenn Sie jetzt hingehen und die Blockadresse verdoppeln, also hier von 1 Kilobyte auf 2 Kilobyte, dann wächst auf einmal die maximale Dateigröße von 16 Gig auf 256 Gigabyte. Also das ist das 16-fache. Und wo kommt das her? Ja, also ein Faktor, der da drin ist, ist offensichtlich, weil Ihre Blöcke jetzt doppelt so groß sind, kriegen Sie natürlich eine Verdopplung der Dateigröße. Weil wenn Sie erstmal annehmen, dass Sie noch genauso viele Blöcke wie vorher haben, dann sind die alle doppelt so groß, also ist die Datei doppelt so groß. Es kommt aber noch hinzu, dass Sie in diesem Stufenmodell ja auch Ihre Indexblöcke vergrößern. Also fasst auch jeder Indexblock jetzt doppelt so viele Adressen von weiteren Blöcken. Und wenn Sie das mal durchspielen, dann sehen Sie im 3-stufigen Fall, der hier unten ist, haben Sie praktisch hier eine Verdopplung. Ja, hier sind 2-mal so viele Adressen drin. Das heißt, Sie kriegen doppelt so viele von diesen Blöcken. Ja, die enthalten aber auch wieder doppelt so viele. Also haben Sie 4-mal so viele Pfeile, die hier rausgehen. Ja, und hier auf der dritten Stufe passiert das Ganze nochmal. Also haben Sie insgesamt 8 oder 2 hoch 3 mal so viele Verweise auf Datenblöcke. Ja, das heißt, wir haben einen Faktor 8 daraus, dass die Indexblöcke größer geworden sind und wir jetzt 8 mal so viele Blockadressen insgesamt speichern können für eine einzige Datei. Und weil die Datenblöcke auch doppelt so groß sind, muss man es nochmal mit 2 multiplizieren und kriegt einen Faktor 16. Ja, das heißt, die Logik ist, wenn Sie n-fache Indirektionen haben, dann kriegen Sie einen Faktor von 2 hoch n plus 1, kriegen Sie bei der maximalen Dateigröße rein. Das ist jetzt, das wäre jetzt exakt richtig nur für das erste Modell, wo Sie nur genau die dreistufige Adressierung machen. Ja, sobald Sie zusätzlich auch noch zweistufige, einstufige oder ganz ohne Stufen haben, ändert sich im Detail ein bisschen die Größe, sodass das Ganze nur noch von der Größenordnung her richtig ist. Aber für den Fall, dass Sie dieses ganz einfache Modell haben, passt sich die Dateigröße wirklich genau auf diese Weise an.
Zum Beispiel bei NTFS, gibt es so eine Grenze, wo man sagt, da könnte man hinstoßen in nächster Zeit und ist es dann quasi auf mehrere Ebenen erweiterbar, aktuelle Systeme?
Also ist es so, dass Sie bei allen Dateisystemen ein Limit für diese für die Anzahl der Schritte haben. Ja? Also viele Dateisysteme arbeiten nur mit zweifacher indirekter Indizierung und Sie kriegen dann nicht eine Möglichkeit beim Erzeugen des Dateisystems zu sagen, ich will das vierfach oder fünffach haben oder sowas. Aber das ist auch so, dass Sie schon mit dreifacher Indizierung, also enorm große Dateien erzeugen können, wo Sie so schnell nicht an Grenzen stoßen. Weil Sie haben ja immer die Möglichkeit, die Blockgröße anzupassen. Ja, wenn Sie sagen, ich mache statt 1 Kilobyte großen Blöcken 32 Kilobyte große Blöcke, dann wächst es direkt wieder enorm.
Aber ich habe wieder eine größere innere Fragmentierung, oder? Je größer die Blöcke sind.
Je größer die Blöcke sind, desto mehr interne Fragmentierung kriegen Sie. Aber das bezieht sich ja immer nur auf den letzten Block. Ja? Sie machen das Ganze ja nur, wenn Ihnen praktisch die maximale Dateigröße nicht ausreicht. Das hat jetzt erstmal ja nichts mit der Dateisystemgröße zu tun. Da müssen Sie auch irgendwas tun, um sehr viele Dateien verwalten zu können. Also Ihre FAT muss irgendwie größer werden. Aber der einzelne FAT-Eintrag an sich nicht und auch die Anzahl der Indexblöcke, die Sie da haben, nicht. Sondern Sie können einfach wenn Sie die Blockgröße erhöhen, haben Sie praktisch immer nur den letzten Block in der Datei, wo Versatz drin ist, wo Sie was verlieren. Und wenn Sie große Dateien haben, spielt es keine Rolle.
Ich wollte noch sagen, ob die Indexblöcke überall auf der Festplatte verteilt sind oder ob es da einen praktischen Indexblockbereich gibt.
Das können Sie so oder so machen. Sie können die als normale Datenblöcke betrachten oder Sie könnten auch einen Bereich dafür reservieren.
Wie wird das gemacht? Gibt es da...
Ich meine, dass es bei Linux, bei den Standard-Dateisystemen bei Linux so ist, dass die im Datenbereich liegen. Deswegen kriegen Sie teilweise komische Angaben, wenn Sie sich den freien Plattenplatz anzeigen lassen und das mit dem benutzten Platz vergleichen. Ja, das addiert sich nicht vernünftig zur Gesamtgröße zusammen. Auch wenn Sie dann noch die Metadaten dazu zählen, die vorne irgendwie drinstehen. Weil eben diese Indexblöcke, die irgendwo auftauchen, Platz belegen im Datenbereich, aber nicht Daten sind. Ja, also nicht als wirkliche Inhalte gezählt werden.
Wäre es nicht klüger, so direkt nach dem Dateisystem die Indexblöcke zu machen, damit dann nicht wie wild rumschicken müssen und Adressen
und so? Ja, Sie könnten das machen, aber Sie wissen ja nicht, wie viele Indexblöcke Sie brauchen werden.
Ja, maximal 4 oder 3.
Ja, pro Datei. Ja, und wie viele Dateien werden Sie erzeugen? Werden Sie 10 ISO-Images speichern oder 1 Million E-Mails in separaten Dateien? Das wissen Sie nicht. Ja. Okay, was ich Ihnen jetzt noch zeigen möchte, ist eine Möglichkeit, wie Sie konkret diese maximale Dateigröße berechnen können, also diese 16 Gigabyte abhängig von weiteren Parametern. Dazu ein paar Bezeichnungen. Ja, Blockgröße nenne ich B. Größe des Dateisystems, also des Gesamtdateisystems, nenne ich D. Und dann füge ich so Ziffern B0, B1, B2, B3 ein. Und das soll angeben, wie viele direkte, einfach indirekte, zweifach indirekte Verweise und so weiter möglich sind. Wenn ich nochmal zu dem Bild hier zurückgehe, dann haben Sie hier gesehen, in so einem FAT-Eintrag war jeweils nur ein direkter Verweis, ein einfach indirekter und so weiter. Ja, und das kann man natürlich etwas flexibler gestalten, dass man sagt, ich will für kleine Dateien ermöglichen, dass die nicht nur einen Datenblock haben, sondern vielleicht 8 oder 12 oder sowas. Und dann packe ich hier eben 8 oder 12 direkte Datenblockadressen mit in den FAT-Eintrag rein, wenn ich mir den Platz dafür nehme. Und genauso kann ich auch bei der einfachen, zweifachen, dreifachen Indirektion mehr als einen solchen Zeiger angeben. Und so wird es auch gemacht. Ja, also typischerweise, je höher die Indirektion wird, desto weniger solche Einträge werden Sie brauchen, weil wenn Sie es geschafft haben, die Datei so groß zu treiben, dass Sie bis zur dreifachen Indirektion kommen, dann wissen Sie eh, dass Sie aufwendige Leseprozesse haben werden und dann ist es keine wirkliche Hilfe, jetzt noch einen weiteren dreifach indirekten Eintrag da reinzupacken. Ja, es sei denn, dass Sie genau ein bestimmtes Größenlimit erreichen, in Ihrem System mit der einfachen, also mit einem einzigen dreifach indirekten Zeiger, dann könnten Sie noch einen zweiten dazu nehmen, um eben doppelt so große Dateien zu ermöglichen. Aber im Wesentlichen werden Sie viele direkte am Anfang haben, dann relativ viele einfach indirekte, weniger zweifache und vielleicht gar keine oder sehr wenige dreifach indirekte Verweise. Ja, das sind jedenfalls diese Zahlen BI, die Ihnen eben angeben, wie viele gibt es davon in so einem FAT-Eintrag. Die müssen Sie jeweils dann mit rein multiplizieren. Und jetzt wollen Sie wissen, wie groß kann eine Datei in so einem System werden. Und da müssen Sie praktisch ja schauen, ja, diese ganzen weißen Blöcke, die Sie auf den verschiedenen Wegen erreichen können, wie viele davon gibt es? Ja, das müssen Sie durchzählen, das ist eine Summe. Und diese Anzahl der Datenblöcke müssen Sie dann noch multiplizieren mit der Blockgröße eines Datenblocks. Und dann haben Sie die maximale Dateigröße. Und da gehen Sie so vor. Also erstmal fragen Sie sich, wie viele Blöcke passen in das Dateisystem. Das ist einfach D durch B, also Dateisystemgröße durch Blockgröße. Und für das Beispiel, mit dem wir eben gearbeitet, oder für ein Beispiel, zum Beispiel 16 GB durch 32 Kilobyte, wenn 32K die Blockgröße ist, kommt ein halbes M oder 512K raus, das sind 2 hoch 19. Dann ist die Frage, wie groß ist eine Blockadresse? Also eine Blockadresse ist ja praktisch ein 19-bittiger String. Also Sie brauchen 19 Bit, um eine Blockadresse zu speichern. Und die Anzahl der Bit, wenn Sie nur als große Zahl irgendwie die Anzahl der Blöcke haben, dann können Sie das mit dem Zweierlogarithmus ausrechnen. In dem Fall ist es natürlich trivial, Zweierlogarithmus von 2 hoch 19 ist halt 19, aber es kann sein, dass Sie das als große Zahl irgendwie ausgeschrieben gegeben haben und dann könnten Sie mit dem Taschenrechner den Zweierlogarithmus ausrechnen und aufrunden, dann kriegen Sie in dem Fall jetzt 19 Bit und aus praktischen Gründen werden Sie das immer auf eine Zweierpotenz an Bytes aufrunden, also 1 Byte, 2, 4, 8, 16 Byte, irgendwas in der Form, weil es das einfach leichter macht, innerhalb eines solchen Indexblocks von einer Blockadresse zur nächsten zu springen. Also Sie können dann gescheit multiplizieren. Wenn Sie mit einer Zweierpotenz multiplizieren, ist das in einem Register ja immer eine Shift-Operation. Also multiplizieren mit 8 bedeutet, das ganze Register 3 Positionen nach links bitweise zu schieben. Und das ist einfacher, als zum Beispiel mit 3 zu multiplizieren. Und die 19 Bit, die ja was ganz Krummes sind, die könnten Sie gar nicht vernünftig verwenden, weil wenn Sie wirklich nur die 19 Bit reinschreiben in so einen Indexblock und dann die nächsten 19 Bit, das ist was total Krummes, wo Sie auch einen Übertrag dann in den nächsten Indexblock irgendwie kriegen. Also das macht man gar nicht. Es muss immer aufgerundet werden auf eine Zweierpotenz an Bytes. Hier in dem Beispiel 19 Bit passen gerade in 4 Byte rein, in 2 passen sie nicht. Also wissen Sie, eine Blockadresse belegt 4 Byte. Dann ist die nächste Frage, wie viele Adressen passen in einen Block? Das nennen wir n, die Anzahl n, die da rauskommt. Ja, und da rechnen Sie eben Blockgröße durch Größe einer Blockadresse. Soweit klar, 32 Kilobyte durch 4 Byte. In dem Beispiel wären 8k, also knapp über 8000 Adressen, passen in einen Indexblock rein. Und jetzt kommt die maximale Dateigröße. Da rechnen Sie jetzt einfach eine Summe aus. Also einmal müssen Sie gucken, wie viele adressierbare Blocks gibt es und das mit der Blockgröße multiplizieren. Ja, und diese Anzahl der adressierbaren Blocks, das ist praktisch bi mal n hoch i. Warum ist das das? Ja, dieses n hoch i ist praktisch einfach dieses, ja, auf jeder Stufe haben Sie n Adressen in einem Block drin und Sie machen das Ganze i mal, also kriegen Sie einen Faktor n hoch i und Sie müssen es noch mit dem kleinen bi multiplizieren, weil das die Zahl der Ausgangszeiger aus der FAT heraus, aus dem FAT-Eintrag heraus ist. Ja, also das ist dann ein bi hoch, mal n hoch i und über diese ganzen Dinger bilden Sie die Summe und das multiplizieren Sie dann noch mit der Blockgröße b. Ja, und wenn Sie das ausrechnen, ja, dann haben Sie immer sowas, wo Sie irgendwas mit 1 multiplizieren, dann hier haben wir diese 8k als Anzahl der Adressen in einfacher Potenz, dann in zweifacher und dreifacher Potenz und das dann noch mit 32 Kilobyte multipliziert, kommen Sie auf einen Wert, ich weiß gar nicht, was nach Terabyte kommt, Exabyte, oder? Das ist Exabyte nach Terabyte die nächste? Peter? Ja, also ich habe es extra nicht ausgeschrieben, es wären 16, irgendwas sonst was Byte, also ist sehr groß. Und dieses ganze Ding habe ich Ihnen nochmal übersichtlich auf dieser Folie zusammengefasst. Das ist nochmal dasselbe, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, nur etwas kompakter alles dargestellt, wo Sie den Lösungsweg nochmal zusammen sehen können. Und ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie sich die Zeit nehmen und diese Rechnung nochmal nachvollziehen und zwar mit folgender Rechenaufgabe. Ja, ist genau dasselbe in grün und es ist einfach vernünftig, diese Sachen ein paar Mal durchzurechnen, weil das eine klassische Klausuraufgabe ist, die Sie sicher in alten Klausuren schon gesehen haben, wenn Sie im Netz sich welche angeguckt haben. Ja, das ist das zur Dateigrößenberechnung. Nächstes Mal schauen wir uns dann Unix-Linux-Dateisysteme ein bisschen an. Die funktionieren im Prinzip genauso, also was die Zuordnung des Speichers angeht, wie hier. Nur, dass es da keine FAT in dem Sinne gibt, weil Unix-Systeme ein etwas anderes Konzept haben. Die haben nicht so eine zentrale Tabelle, wo Dateinamen und dann irgendwelche Adressinformationen drinstehen, sondern die führen noch das zusätzliche Konzept eines iNodes, also Information Node, ein, wo sie praktisch nur abstrakt Dateien verwalten. Ja, da steht also eine Dateinummer und dahinter die Zugriffsinformationen und dann gibt es unabhängig davon Verzeichnisse und die haben praktisch dann eine Zuordnung Dateiname zu iNode-Nummer und darüber haben sie einen zusätzlichen Schritt und lösen das dann auf. Aber das ist eigentlich schon die wesentliche Abweichung von diesem einfachen FAT-System. Ja, dann war es das für heute. Danke.